Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Bildersturm. Wie sich Clearview und Co. Fotos für die Gesichtserkennung beschaffen. Schlüsselloch. Wie Sicherheitsbehörden Überwachungsvideos mit fragwürdigen Methoden auswerten. Mustertrick. Wie Apps und Webseiten mit Dark Patterns die Nutzer in die Irre führen. Und das digitale Logbuch. Klick und weg.
Ich würde das aber nach einer ersten Abschätzung auch für nicht vereinbar mit deutschem europäischem Datenschutzrecht halten. Da komme ich zu einem anderen Ergebnis als die eine oder andere Person, die sich dazu öffentlich geäußert hat.
So antwortete der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ulrich Kälber auf unsere Frage, ob wir künftig mit flächendeckender Videoüberwachung und Identifizierung der Menschen per Gesichtserkennungssoftware rechnen müssen. Anlass zu dieser Frage gab ja nicht nur uns der große Wirbel um die Fotodatensammlung und die Gesichtserkennungs-App des New Yorker Unternehmens Clearview, der in dieser Woche aufpoppte. Was hat denn diesen Riesenwirbel um Clearview überhaupt verursacht, Peter Welchering?
Also in erster Linie einfach die unglaubliche Unverfrorenheit verantwortlich, mit der die Clearview-Mitarbeiter und Verantwortlichen Fotos aus dem Web abgegriffen haben. Laut Firmenangaben immerhin 3 Milliarden. Und diese Bilder, die stammen aus Twitter, Facebook und Instagram. Und die haben sich die Clearview-Verantwortlichen etwa auch von YouTube und Unternehmenswebseiten oder auch aus Blogbeiträgen abgegriffen. Ja, und diese riesige Fotosammlung, das ist die Basis der Dienstleistungen, die über 600 Sicherheitsbehörden weltweit bei Clearview eingekauft haben. Nämlich einen Abgleich von Videos aus Überwachungskameras mit genau diesen Personenfotos, und zwar um Menschen identifizieren zu können. Clearview hat sich zwar zu den von ihnen eingesetzten Algorithmen für die Gesichtserkennung und für die Identifizierung von Personen jetzt aktuell nicht äußern wollen, aber da kann man aus früheren Äußerungen von Unternehmensvertretern und aus den Erfolgsberichten von Strafverfolgungsbehörden so einiges ableiten. Und da gibt es ja geradezu rührende Geschichten über Personenidentifizierungen, die dann auch veröffentlicht wurden. Nach allen Informationen, die hier vorliegen, verwendet auch Clearview eben die klassischen Algorithmen für Gesichtserkennung. Clearview selbst gibt dabei eine Trefferquote von 75% an. Das entspricht so dem Standard der heutigen Gesichtserkennungssysteme. Und bei Tests von Megaface, die haben sich auf die Bewertung von Gesichtserkennungssystemen spezialisiert, da erreicht Clearview über 90% Trefferquote. Diese beiden unterschiedlichen Zahlen zu den Trefferquoten, die widersprechen sich übrigens nicht, da die Treffergenauigkeit hierbei jeweils mit unterschiedlichen Methoden bewertet wird. Aber beide Zahlen zeigen an, dass Clearview eben mit den gängigen Algorithmen, mit Standard sozusagen, in diesem Bereich arbeitet.
Ja, und das sind genau die Algorithmen, die auch Google bei seiner Gesichtserkennung einsetzt oder die Sicherheitsabteilung von Facebook verwendet. Es sind aber auch jene Algorithmen, die das Bundesinnenministerium sehr viel stärker auf Bahnhöfen, Flughäfen und an neuralgischen Punkten des öffentlichen Lebens einsetzen möchte. Das aber ist hoch umstritten. Kritiker fordern sogar ein Verbot von Gesichtserkennungssoftware für die Analyse von Aufnahmen im öffentlichen Raum. Wir haben deshalb den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gefragt, wie der den Einsatz von solcher Gesichtserkennungs- und Identifizierungssoftware bewertet.
Die biometrische Gesichtserkennung kann ganz besondere Probleme auslösen, denn sie heißt ja eigentlich, ich versuche erstmal jeden zu identifizieren und zu vergleichen. Das heißt, ich werde auch als unbescholtene Bürgerin oder Bürger erfasst, gespeichert, eventuell mit bestimmten Zusammenhängen dann auch im polizeilichen Informationssystem geführt, selbst wenn ich meine ganz normalen Grundrechte auslebe, Meinungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit.
Deshalb tritt Ulrich Kälber für eine strikte Begrenzung von Gesichtserkennungssoftware ein. Für die Pläne aus dem Bundesinnenministerium, solche Identifizierungssysteme auf 135 Bahnhöfen und 14 Flughäfen in Deutschland einzuführen, kann sich der oberste Datenschützer überhaupt nicht erwärmen. Er sieht hier keinen Sicherheitsvorteil. Inzwischen hat Innenminister Seehofer diese Überwachungspläne am Freitag überraschend erst einmal auf Eis gelegt. Die intensive Diskussion über Gesichtserkennung, die die Fotodatensammlung von Clearview ausgelöst hat, trug dazu bei. Denn sie hat den Blick auf die schon seit längerer Zeit geführte Debatte über Videoüberwachung geschärft.
Ganz neu ist es nicht. Es wirft natürlich wieder ein Scheinwerferlicht auf verschiedene Debatten, die wir im Augenblick haben. Das fängt von biometrischer Erkennung an. Das hinterliegt ja bei der ganzen Fragestellung, also tatsächlich Fotos auszuwerten, zuzuordnen und darüber dann an vergleichbare Daten zu kommen, nicht einen einfachen Fotoabgleich zu machen, sondern über die Person zu führen. Die Tatsache, dass solche Datensammlungen angelegt werden, dass es erleichtert wird, aus Datenbeständen im Netz, die ja nun nicht für diesen Zweck gedacht waren, solche Daten abzugreifen, bis hin zur Frage auch, was private Unternehmen dann damit anstellen dürfen, aber auch staatliche Sicherheitsbehörden. Also es ist wie ein Beschleuniger für Debatten, die ohnehin stattfinden.
Vor allen Dingen die Zusammenarbeit von privaten Überwachungsunternehmen mit ihren umfangreichen Bilddatenbeständen sowie effizienten Algorithmen mit staatlichen Sicherheitsbehörden macht Bürgerrechtsaktivisten hier Angst. Besonders die kaum kontrollierten Nachrichtendienste könnten sich zum Risiko für den Rechtsstaat entwickeln. So fanden die Gesichtserkennungssysteme von FaceNet großes Interesse im Bundesnachrichtendienst. Weil der aber nicht offiziell mit den FaceNet-Machern zusammenarbeiten durfte, lief diese Kooperation eben über einen befreundeten Geheimdienst. Die Parlamentarier hatten und haben hier nach eigener Einschätzung kaum eine Chance, solche Aktivitäten zu unterbinden. Ulrich Kelber sieht hier dennoch einen Ansatz für bessere Kontrolle.
Ich darf natürlich jetzt nicht aus meinen Aufsichtserkenntnissen beim Bundesnachrichtendienst sprechen, aber wer zum Beispiel die Verhandlungen in Karlsruhe in der letzten Woche verfolgt hat, wird gesehen haben, dass auch diese Fragestellung, was ist mit Erkenntnissen, die man in Deutschland sammelt für ausländische Nachrichtendienste und deren Daten hier, wie werden die dann datenschutzrechtlich befasst, eine wichtige Fragestellung auch für die Zukunft sein wird. Ich glaube, es gibt natürlich auch für Daten, die im Ausland gewonnen werden, keinen Blankobrief beim Einsatz deutscher Nachrichtendienste.
Ja, was Ulrich Kelber da sagt, das hört sich ja so an, als würde die Debatte über den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware in Deutschland noch an Intensität und Schärfe zunehmen. Welchen Stellenwert hat denn der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware für die Sicherheitsbehörden hierzulande, Peter?
Also die Strafverfolgungsbehörden, die drängen massiv auf den Ausbau von Videoüberwachung, vor allen Dingen eben an Bahnhöfen und Flughäfen. Dabei ist die Gesichtserkennung denen sogar noch wichtiger als die Verhaltensprognose zurzeit. Bei der Verhaltensprognose, da geht es ja um die Auswertung von Gesten, die Auswertung von Bewegungen, Gehrouten mitsamt Geschwindigkeit, um eben sogenannte Gefährder zu erkennen. Also da trägt jemand zum Beispiel einen Rucksack, der schaut sich auf dem Bahnsteig dann mehrfach um, der stellt den Rucksack irgendwo ab und entfernt sich dann sehr rasch vom Bahnsteig und dann, genau dann schlägt ein solches verhaltensbasiertes Überwachungssystem Alarm. Das sind Programme, die seit dem europäischen INDEC-Projekt ziemlich rasant entwickelt wurden. Daneben hat die Gesichtserkennung eigentlich erst während der vergangenen 2 Jahre so richtig Fortschritte gemacht. Denn bis dahin gab es immer Probleme mit stark abgeschatteten Gesichtern oder mit teils verdeckten Gesichtern oder auch mit perspektivisch verzerrten Gesichtern, die ja dadurch entstehen, dass die Überwachungskameras ja meist an Säulen oder sogar unter der Decke hängen und da werden die Menschen von oben herab gefilmt. Und gegenüber den Personenfotos, mit denen die Videoaufnahmen aus den Überwachungskameras dann abgeglichen werden, entsteht dann eben eine perspektivische Verzerrung, weil diese Personenfotos ja auf gleicher Augenhöhe aufgenommen worden sind. Und diese Probleme, die sind inzwischen allerdings wesentlich besser gelöst.
Und wie funktionieren diese Lösungen in technischer Hinsicht?
Indem die klassischen Biometrieprogramme um ein generatives Netzwerk ergänzt wurden. Das Gesichtserkennungssystem, das vermisst sozusagen die Biometrie, also den Augenabstand oder den Abstand von Nase und Mund, die Lippenform, Ohrläppchenform, all solche Geschichten. Bis zu 512 Messpunkte im Gesicht sind das inzwischen. Und damit kann dann ein Gesicht auch so individuell zugeordnet werden wie ein Fingerabdruck. Der zweite Algorithmus, der stammt aus der klassischen Bilderkennung und wird zusätzlich zum Biometrie-Algorithmus eingesetzt. Und dieser Algorithmus errechnet dann für die so ungefähr 4 bis 7 Millionen Pixel eines Bildes so eine Art Identifizierungswert. Jeder Bildpixel kann dabei bis zu 256 Farbwerte haben. Die Kombination aus diesen Farbwerten, also 256 hoch 7 Millionen, eine irre hohe Zahl, diese Kombination, die würde dann einen Wahrscheinlichkeitswert ergeben, was auf dem gesamten Bild zu sehen ist. Das ist natürlich ein irre hoher Rechenaufwand, deshalb wird er auch nicht so gemacht, sondern dieser Algorithmus wird häufig nur eingesetzt, um fehlende Bildmerkmale zu rekonstruieren. Also ein Mund, der durch einen Schal etwa verdeckt ist oder eine abgeschattete Gesichtshälfte, weil dadurch die Nase so richtig nicht zu erkennen war. Und auch eine perspektivische Rekonstruktion, wenn da etwas verzerrt wurde, die ist so möglich.
Aber diese Rekonstruktion, die hat ja ein neuronales Netzwerk berechnet. Was macht denn das generative Netzwerk bei der Gesichtserkennung?
Beim generativen Netzwerk, da berechnet das erste Netzwerk mittels Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie dann das rekonstruierte Gesichtsfeld aussieht. Das zweite Netzwerk, das muss dann überprüfen, ob dieses Gesichtsbild zutreffend ist oder nicht. Und das macht es auch durch Wahrscheinlichkeitsrechnung, und zwar auf der Grundlage der Farbwerte der Pixel. Wichtig dabei ist die Lernrate. So kann etwa das zweite Netzwerk die berechneten Bilder mit Bildern des Trainingsdatensatzes vergleichen und kann dann damit die konkrete Wahrscheinlichkeitsberechnung sogar nochmal korrigieren.
Wie hoch ist dabei die Rate der Fehlidentifizierungen?
Ja, diese falsch-positiven Zuordnungen, also dass eine Identität einem Überwachten fälschlicherweise zugeordnet wird, die liegt so im Mittelwert zwischen 20% und 25%.
Über die aktuellen Diskussionen um den Einsatz von Gesichtserkennungssystemen berichtete Peter Welchering. Vielen Dank.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.
Es ist eine Pest. Aller Flugscham zum Trotz will man einfach nur in Ruhe ein Ticket buchen und am Ende dieser Buchung ist man dann völlig fertig. Denn auf dem Weg zum Flugschein muss man sich ja regelmäßig wehren. Gegen einen kostenpflichtigen Sitzplatz, den man gar nicht braucht, gegen einen Mietwagen, den man nicht fahren will, gegen ein Hotel, in das man nicht gehen will und gegen eine Reisekostenrücktrittversicherung, die angesichts des Billigflugpreises nun wirklich nicht nötig ist. Bei den meisten Airlines sind die ungeliebten Angebote zwar nervig, aber doch noch einigermaßen transparent. Bei anderen Websites und vor allem bei Apps für mobile Geräte kann das aber auch ganz anders aussehen. Dann nämlich, wenn Dark Patterns ins Spiel kommen, die Nutzer regelrecht in die Irre führen. Mit diesen Dark Patterns hat sich das Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages in einem Themenpapier beschäftigt und mit dem Autor des Papiers, Dr. Christoph Bogenstahl, habe ich über diese Dark Patterns, den dunklen Mustern, gesprochen.
Der Begriff Dark Patterns geht zurück auf Harry Bringle, hat diesen Begriff vor ein paar Jahren geprägt. Ein britischer User Experience Experte, der unter diesem Begriff alle möglichen Internetmuster und Designs gesammelt hat, die Nutzende von Online-Diensten, sozialen Netzwerken oder auch Apps dazu bringen sollen, Tätigkeiten auszuführen, die ihren eigentlichen Interessen zuwiderlaufen und dadurch auch mit negativen Konsequenzen verbunden sein können.
Und wann ist man als User, als Internetbesucher, als Surfer mit Dark Patterns konfrontiert?
Ich denke, ganz viele werden damit etwas anfangen können, also insbesondere wenn man auf Seiten ist wie Kaufportalen, bei Flugbuchungen, wenn man sich einen Mietwagen leihen will oder wenn man halt eben, wie gesagt, in vermeintlich kostenlosen Apps mit In-App-Käufen konfrontiert ist, dann kann man unter Umständen mit Dark Patterns in Berührung kommen. Grundsätzlich sind die aber sozusagen schwer zu erkennen und quasi per Definition als solche erst einmal verdeckt und nicht sofort ersichtlich.
Sie haben jetzt einige Beispiele genannt, wo die vorkommen können und wie sieht das dann konkret aus, wenn zum Beispiel auf einer Flugbuchungsseite oder einem Online-Shop diese Dark Patterns verwandt werden?
Das kann zum Beispiel, also das hat Bringle Sneak into Basket genannt, das kann zum Beispiel so aussehen, dass man während des Bestellvorgangs oder während der Flugbuchung auf einmal etwas in seinen Warenkorb hat, was man eigentlich gar nicht da reingelegt hat. Also ein bisschen so, wie wenn im Supermarkt auf einmal eine Packung Nudeln drin ist, die man da gar nicht reingelegt hat. So kann das online eben auch passieren. Man muss die dann unter Umständen wieder aktiv abwählen oder rauslegen, beziehungsweise gerade bei Flugbuchungen wird einem sehr intensiv dazu geraten, zum Beispiel noch eine zusätzliche Versicherung abzuschließen. Das ist sozusagen ein Mechanismus, emotionalen Druck auszuüben, um einen dazu zu bringen, eine solche Versicherung zum Beispiel abzuschließen, obwohl man das eventuell vielleicht gar nicht wollte. Also entspricht sozusagen, also es läuft meinen eigentlichen Interessen eigentlich auch zuwider. Ich will ja eigentlich nur einen Flug buchen.
Das hört sich alles sehr negativ an. Sind diese Dark Patterns, sind die grundsätzlich nur negativ oder gibt es auch positiv angewandte Dark Pattern?
Also grundsätzlich, der Begriff Dark Pattern wurde geprägt tatsächlich nur für negative Designmuster, also so psychologische Tricks, die mich zu irgendetwas verleiten sollen, also die unlauter, unethisch sind. Aber natürlich sind die grundsätzlichen Muster oder die Designs auch dazu geeignet und so werden sie in aller Regel ja auch verwandt. Gutes zu tun, eine Webseite übersichtlich zu gestalten, den Nutzer Informationen auch in übersichtlicher Art und Weise darzubieten und mich auch so zu leiten, im Sinne einer gut designten Mensch-Maschine-Schnittstelle mich so zu leiten, dass ich möglichst schnell und möglichst gut diese Tätigkeit, Verzeihung, ausführen kann, die ich eigentlich auch intendiert habe. Also insofern ist die Mehrzahl der Webseiten oder User-Interfaces eigentlich so designt, dass sie mich unterstützen und nicht dazu verleiten, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht will.
Kommen wir auf die schlechte Seite zurück. Warum sind diese negativen Dark Patterns so gefährlich?
Also Gefahr ist natürlich ein großes Wort, aber gefährlich oder ich würde sagen zumindest unethisch und mitunter unlauter und unter Umständen auch betrügerisch sind sie deswegen, weil sie eben schwer zu erkennen sind. Also es wird durchaus ja mit psychologischen Tricks gearbeitet, damit ich die eben möglichst nicht erkenne oder zumindest nicht am Anfang erkenne. Sie spielen mit der menschlichen Wahrnehmung. Sie nutzen Gemütszustände aus, die ich habe. Also zum Beispiel, wenn ich spät abends noch eine Flugbuchung machen will, bin ich unter Umständen schon abgehetzt von meinem Alltag. Ich bin schon leicht ermüdet und will vielleicht eben nur noch schnell etwas im Internet erledigen. Das heißt, ich bin auch ein bisschen in Zeitdruck und sozusagen damit wird ein bisschen auch gearbeitet. Häufig wird ein Bestellvorgang sehr über mehrere Seiten in die Länge gezogen und erst ganz zum Schluss kommen vielleicht noch Zusatzkosten oder zusätzliche Aktionen, die ich ausführen soll, die mich dann auch gezielt ermüden sollen und mich so ein bisschen weich kochen und dass ich am Schluss sage, ah, gut, okay, ist egal, ich willige jetzt einfach ein, ich habe eigentlich auch jetzt keine Lust mehr, das alles wieder zurück abzuwickeln oder zu einem Konkurrenten zu gehen. Man ist zwar verärgert, aber man willigt dann halt eben doch ein. Also das ist sozusagen die Gefahr oder das Ärgerliche, also im besten Fall ist es eben nur ärgerlich, im ungünstigen Fall werde ich aber tatsächlich zu etwas verleitet, was ich überhaupt gar nicht will und meinen eigentlichen Intentionen zuwiderlaufen.
Das alles hört sich ja nach Methoden und fast Machenschaften an, die man eigentlich nur bei unseriösen Unternehmen erwarten würde. Aber kann man bestimmte, ich sag mal, Klassen von Webseiten oder von Apps auf dem Smartphone oder im Tablet ausmachen, wo man mit Dark Patterns regelrecht rechnen sollte?
Also, es ist natürlich jetzt schwierig, das zu verallgemeinern und teilweise sind die Grenzen ja auch fließend. Ich habe ja auch als Kunden ein gewisses Interesse, beraten zu werden. Das heißt, ich habe vielleicht vorher auch noch keine konkrete Vorstellung und nehme das vielleicht teilweise auch als Beratungsangebot durchaus dankbar wahr. Wie gesagt, die Grenzen sind aber fließend und man kann dann eben dann von einem Dark Pattern sprechen, wenn, jetzt wäre ich bei dem Beispiel und In-App-Käufe, zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen von Stiftung Warentest haben ja letztes Jahr 14 Spiele-Apps geprüft und konnten keine davon für kindertauglich empfehlen, einfach weil da Gamification-Ansätze genutzt werden, der menschliche Spieltrieb, gerade bei Kindern da noch sehr ausgeprägt, genutzt wird, um diese Gruppe zu verleiten, eben In-App-Käufe zu tätigen, wenn sie über das Taschengeld verfügen und eben auch die technische Möglichkeit haben. Und das kann dann auch relativ schnell auch sehr, sehr teuer werden und das ist in dem Fall natürlich besonders ärgerlich.
Das Papier über Dark Patterns haben Sie ja geschrieben für das Büro Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages. Warum sollte sich eigentlich die Politik damit beschäftigen, mit diesem Thema?
Politik ist insbesondere ja dann gefordert, wenn, und das kann man bei übergeordneten Ansatz ja auch durchaus so sehen, einfach Digitalisierung bestimmt ja unseren Alltag und wird immer mehr zum Schlüssel, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Insofern durchdringt es unser komplettes Leben und sozusagen, wenn man dann eben diese Dark Pattern hat, also die bestimmte Vulnerabilitäten ausnutzen, dann wird es natürlich auch zum politischen Thema und da sollte die Politik eben das auf dem Schirm behalten, dass es bestimmte dieser Muster gibt, also das sind sozusagen die schwarzen Schafe der digitalen Benutzerschnittstellen, diese sollten eben im Blick behalten werden, um da eventuell auch mit den vorhandenen Rechtsrahmen bestimmte Praktiken unter Umständen auch einzuhegen.
Aber sehen Sie denn konkreten Handlungsbedarf, zum Beispiel in rechtlicher Hinsicht?
Ich denke, basierend auf dieser wirklich sehr kurz angelegten Studie können wir das so noch nicht unbedingt bestätigen. Ich denke, der Rechtsrahmen, so wie er ist, ist zunächst erstmal ausreichend. Jedoch sollten eben diese Praktiken gezielt untersucht und gesammelt werden und vielleicht auch noch tiefergehend, um auch das mehr quantifizieren zu können. Also das konnten wir in dieser kurzen Zeit nicht leisten. Wie groß ist eigentlich der Schaden? Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders betroffen, dass man dann noch gezieltere Maßnahmen ableiten kann? Jedoch sollte man dieses Thema auf jeden Fall im Blick behalten um daraus eventuell auch noch weitere Handlungen abzuleiten, also unter Umständen eben über bestimmte Geschäftspraktiken einfach zu verbieten. So hat teilweise ja auch die Rechtsprechung jetzt schon für Erleichterungen so gesehen gesorgt. Zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung verbietet eben ein Verfahren zur Datenfreigabe, wenn ich zum Beispiel, bin ich damit einverstanden, meine Daten freizugeben auf einer bestimmten Webseite, und diese Checkbox darf nicht per Default gesetzt sein. Das heißt, ich muss aktiv meine Zustimmung geben. Das ist sozusagen mit der Neuauflage der DSGVO klar geregelt und hat in sozusagen dieses Dark Pattern eigentlich an der Stelle zumindest entschärft.
Trotzdem könnte man sich ja auch vorstellen, dass zum Beispiel der Bundestag in der Diskussion auch mit den entsprechenden Berufsverbänden geht oder auch mit Pädagogen darüber, dass man zum Beispiel berufsethische Regeln verbessert, die Anwendung von Dark Patterns dann reguliert oder auch Fragen der Medienkompetenz behandelt.
Das ist absolut richtig. Also eine Professionsethik in der Informatik muss ich da meiner Wahrnehmung nach auch erst noch etwas stärker herausbilden, also dass man sich seines Handelns auch noch stärker bewusst wird. Häufig werden allerdings diese Dark Pattern auch tatsächlich bewusst eingesetzt. Das heißt, es ist nicht ein Versehen, sondern tatsächlich ein bewusster Mechanismus. Trotzdem ist sicherlich der Dialog an der Stelle sehr, sehr richtig, mit den Berufsverbänden in Dialog zu kommen. Vielleicht auch bestimmte Positivbeispiele auch nochmal hervorzuheben, dass man sagt, das sind sehr gute Beispiele. Also nicht den Finger zu richten auf die schwarzen Schafe, sondern eher zu sagen, das sind sehr positive Beispiele und eben mit denen, die willig sind, diese Dark Pattern nicht anzuwenden, sondern im Gegenteil eben sehr gute Benutzerschnittstellen zu designen, dass man auch mit denen in ein Gespräch kommt und diese Beispiele im Sinne eines Weißbuchs oder einer vorbildlichen Liste auch präsentiert und ein bisschen hervorhebt.
Das war Dr. Christoph Bogenstahl vom Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag über Dark Patterns.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 12827.
Hallo, Dicker.
Bist du ein Bot?
Nee, ich bin Knacki.
Glaube ich dir nicht, es sei denn, du hast die China-Grippe. Ja, das wird mir hier gerade angezeigt, dass du sie hast.
Wie Grippe? Wo wird dir das, weil ich mit Clownsnase spreche?
Warum mit Clownsnase?
Software-Test. Ich weiß, dass du das auch gerade machst.
Das siehst du?
Psst, nicht reden. Stimmprofil. Wenn du mit wem telefonierst, ploppt sofort das passende Foto auf. Auch von deinem Whistleblower.
Whistleblowerin, es ist eine...
Glaubst du ernsthaft, dass deine Abhörspezialisten auf diesen Satz reinfallen?
Na klar, die kriegen zur Stimme doch einen Haufen Fotos auf den Bildschirm und suchen sich jemand aus.
Soll ich dir das Ergebnis meines Tests mit dir verraten? Ein riesiges Zwinker-Smiley, das lacht sich gerade kaputt über dich. Und über Fotos von dir, sag mal, wo warst denn da?
Ich sehe nix.
Klar siehst du nix. Du bist ja auch, wie soll ich sagen, die Zielperson sieht nie was. Hier ploppen noch mehr Fotos auf. Junge, Junge.
Was denn?
Da siehst du überall nicht gerade nüchtern aus, ey.
Mach mich nicht irre, ich sehe nix. Beschreib mal.
Wo bist denn da? Ich wusste gar nicht, dass
du... Ey, nicht am Telefon, könnte jemand mithören.
Wenn dein Name, Ort, Tag und Minute auf dem Foto steht... Warum soll ich nicht sagen, hier steht auch, mit wem du da warst. Hui.
Diese bescheuerten Leute, die einen bei Facebook taggen.
Nee, nicht Facebook. Das ist von einem Spieleserver. Und die anderen von SchülerVZ.
Gibt's doch längst nicht mehr.
Hast du mal mitgemacht bei Schick mir dein Bild und du erfährst, was für ein Tier du bist?
Nee, doch. Aber da war ich noch sehr jung.
Tigerente steht hier. Und alle Orte mit Uhrzeit, wo Tigerentchen mal mit wem gewesen ist. Die haben wirklich alle Bilder abgefischt, die noch im Netz schwirren.
Für Kriminelle wie dich.
Und dich. Einmal Klick, schon bist du tausendmal verhökert.
Kriegt man's weg?
Nee, aber ich hab eine Idee.
Nein, bitte keine Idee.
Wenn wir Leute anrufen und ihnen erzählen, wo wir mal gemeinsam waren, können wir den Enkeltrick doch auf Jüngere erweitern.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Hacker haben die Stadt Potsdam angegriffen. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Nachdem Anfang der Woche in zentralen Netzzugängen der Landeshauptstadt Potsdam zahlreiche Ungereimtheiten festgestellt wurden, haben IT-Experten die Internetverbindung der Verwaltung abgeschaltet. Nach Angaben des Oberbürgermeisters Mike Schubert geht die Stadt von einer illegalen Cyberattacke aus. Daher wurden die Systeme aus Sicherheitsgründen offline gestellt. Die Landeshauptstadt hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt und die für IT-Sicherheit und Datenschutz verantwortlichen Landesstellen informiert.
Daten von Millionen Buchbinderkunden standen offen im Netz.
Bei der Regensburger Autovermietung Buchbinder hat es ein schweres Datenleck gegeben. Wie die Zeit und das Computermagazin CT berichten, sei über den offenen Port 445 der Zugriff auf einen ungeschützten Backup-Server möglich gewesen. Dadurch hätten persönliche Daten von 3 Millionen Kunden wochenlang ungeschützt im Internet gestanden. Die beiden Medien wurden von dem IT-Sicherheitsexperten Matthias Nehls auf die Lücke aufmerksam gemacht. Dessen Firma war bei Routinescans auf den offenen Server gestoßen.
Brasilien klagt Enthüllungsjournalisten wegen Cyberkriminalität an.
Die Bundesstaatsanwaltschaft in Brasilia hat gegen den in Brasilien lebenden amerikanischen Journalisten Glenn Greenwald und 6 weitere Personen Anklage erhoben. Greenwald wird vorgeworfen, Personen direkt geholfen, ermutigt und angeleitet zu haben, die Handys von hochrangigen Beamten zu hacken. Zu den Zielen des Angriffs sollen Justizminister Sergio Moro und Staatsanwalt Deltan Dallagnol gehört haben. Die von Greenwald mitgegründete Enthüllungsplattform The Intercept veröffentlichte private Chatnachrichten der Beamten.
Vodafone will doch nicht Facebooks geplante Digitalwährung nutzen.
Der Telekommunikationskonzern hat diese Woche bekannt gegeben, aus Facebooks Digitalwährungsprojekt Libra auszusteigen. Vodafone will sich stattdessen auf das Geldüberweisungssystem M-Pesa konzentrieren, teilte das Unternehmen mit.
Kundendaten von Microsoft waren nicht geschützt.
Sicherheitsforscher von Comparitech sind auf 5 unsicher konfigurierte Microsoft-Server gestoßen, von denen jeder 250 Millionen Einträge von Kundendaten bereitstellte. Microsoft zufolge waren die Daten im Zeitraum von 5. bis zum 31. Dezember 2019 direkt über einen Webbrowser öffentlich abrufbar.
Apple will nicht beim europäischen Steckerstandard mitmachen.
Apple lehnt eine Verpflichtung der Europäischen Union zur Einführung einheitlicher Ladeteile für Mobilgeräte ab. Dies sei innovationsfeindlich und schade der Wirtschaft sowie der Umwelt, teilte der Konzern mit. Das Vorgehen würde mehrere 100 Millionen Geräte und Accessoires beeinträchtigen, die mit einer sogenannten Lightning-Schnittstelle ausgerüstet seien.
Das FBI hat das iPhone 11 geknackt.
Mithilfe forensischer Software hat die US-Bundespolizei eigenen Angaben zufolge auch Apple-Geräte der aktuellen Generation ohne eine extra eingebaute Hintertür geknackt. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die ein Verfahren wegen unzulässiger Wahlkampffinanzierung betreffen. Der Angeklagte habe sich demnach geweigert, das Passwort für seine Geräte bereitzustellen. Dennoch gelang es dem FBI innerhalb von 2 Monaten, das iPhone 11 des Angeklagten freizuschalten.
Deutschlandfunk, Sternzeit.
25. Januar. Sternbilder im Gefängnis. Im Norden zeigen sich auf der einen Seite die Sternbilder Schwan und Drache, auf der anderen Kefäus und Eidechse. Dies ist keine Beschreibung des aktuellen Sternenhimmels, sondern zweier Innenhöfe, und zwar in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim. Beim Neubau vor wenigen Jahren wurden die Nordhöfe mit himmlischem Bezug gestaltet. Tagsüber sind die Elemente, die die Sternbilder formen, als Bänke zu nutzen, nachts werden sie zu einer Lichtinstallation. Die 4 Sternbilder sind alle zirkumpolar, sie gehen von Mitteleuropa aus gesehen nie unter. Die Künstlerin Monika Götz setzte bewusst auf stets sichtbare Sternbilder. Das Einzige, was sich aus einem Gefängnis unverstellt beobachten lasse, sei der Sternenhimmel. Allerdings werden die Insassen die tatsächlichen Sternbilder oben kaum mit der Installation unten vergleichen können. Denn Gefängnismauern werden nachts so hell angestrahlt, dass nur die hellsten Sterne zu erkennen sein dürften, nicht aber die kompletten Sternbilder. Die Figuren in den Höfen sollen im Idealfall etwas Hoffnung geben, sind doch Sternbilder weltweit zu sehen. Jeder Insasse habe irgendeinen Bezug zum Firmament. Allerdings sind schon auf Breite der Kanaren diese Sternbilder nicht mehr zirkumpolar. Wer deutlich südlich des Äquators aufgewachsen ist, kennt Schwan, Drache, Kefäus und Eidechse jedenfalls nicht aus seiner Heimatregion. Das Stammheimer Sternbilderquartett zieht in diesen Nächten tief über das nördliche Firmament. Bis zum Morgengrauen steigt es wieder im Nordosten empor.
Sind die 20er Jahre wieder da? Diese Frage wird gleich bei Streitkultur diskutiert. Um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Und das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.